ARD. Die Wiege Sachsens liegt, nein, nicht in Dresden, sondern in Meißen. 1990 wurde hier der Freistaat Sachsen wieder gegründet. Alles begann jedoch viel, viel früher, im Jahr 929. Da wurde auf dem Burgberg die Markgrafschaft Meißen gegründet. Und zwischendurch wurde auch noch das europäische Porzellan hier erfunden. Dreh- und Angelpunkt war dabei immer ein Ort. Die Albrechtsburg. Der Name trügt. Denn bei der Albrechtsburg handelt es sich um ein Schloss. Genauer gesagt, den ersten Schlossbau Deutschlands überhaupt.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Also, wir haben das erste Schloss auf deutschem Boden und es trägt den Namen Burg. War man damals noch nicht bereit dafür, Schloss zu sagen?
Ach, das weiß ich nicht. Es ist einfach synonym gebraucht worden. Das wurde einfach nicht so unterschieden. Schloss war natürlich was Neues. Die Tradition kam ja dann gerade aus dieser Zeit aus Frankreich so langsam rüber, aber ganz langsam, weil wir haben ja den ersten Schlossbau auf deutschem Boden in Meißen. Und man hat das nicht so unterschieden zwischen Schloss und Burg.
Wir haben auf jeden Fall Albrechtsburg. Also gut, damals war das nicht, sag ich es mal, von der Unterscheidung vom Namen her vielleicht synonym gebraucht. Aber dennoch gibt es ja einen Unterschied. Also was macht das jetzt eigentlich? Was haben wir da für eine Ausgangslage, dass so ein Schloss, also quasi jetzt auch das erste, gerade hier in Meißen entsteht?
Naja, wenn du fragst, warum, dann ist natürlich Money, Money, Money. Also es gab Mitte des 15. Jahrhunderts ein zweites Berggeschrei, neue Silberfunde, Zinnfunde in Zinnwald. Die haben einfach viel Geld ins Land gebracht. Und dann 1423, du erinnerst dich, wir haben vor einem Jahr die Erfindung Sachsens als Podcast gemacht. Mhm. 1423, die Markgrafen von Meißen werden Kurfürsten, steigen damit in die erste Riege der deutschen Fürsten auf. Es gab ja nur 7 Kurfürsten. Und das musste natürlich nach außen auch gezeigt werden. Also riss man die Burg ab und baute ein neues Gebäude, ein Schloss.
Und das ist auch ein ganz besonderes Schloss. Was macht das jetzt aus?
Naja, eine Burg ist ja eher massiv, kleine Fenster, dicke Mauern und hat damit eigentlich gepunktet nach außen hin. Das war jetzt einfach nicht mehr so gefragt, auch gar nicht mehr so nötig, weil das Schießpulver ist ja mittlerweile erfunden worden. Und damit Schusswaffen, Kanonen und damit brachten die alten Mauern, die dicken Mauern gar nicht mehr so viel Schutz. Man musste sich also anders verteidigen und konnte umgekehrt großzügiger bauen, große Fenster reinbauen, Säle. Man wollte auch bequemer leben, muss man sagen. Also in der Burg ist das Leben gerade im Winter ja nicht gerade angenehm gewesen. Egal, ob man da König oder Diener war, es war immer kalt. Also da war eine ganze Reihe von Faktoren, die da zusammenkamen und die dann dazu führten, dass man ab 1471 in Meißen das neue Gebäude als Schloss baute.
Ein ganz, ganz prachtvolles Schloss übrigens mit ganz besonderen, ja, architektonischen neuen Eigenschaften, die so nicht bekannt waren. Also da ist was ganz Neues
da
entstanden.
Da ist ganz, ganz viel Innovatives entstanden. Und das ist vielleicht auch das Bemerkenswerte, dass der erste Schlossbau sozusagen nicht der Anfang ist, wo man sagt, da ist einiges noch nicht so richtig gelungen, sondern dass der eigentlich schon eine Perfektion bietet, die es allen späteren Schlossbauten, so prachtvoll sie sind, es doch schwer machte, da mitzuhalten. Ne?
Tja, und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Die Mauern der Albrechtsburg sind dick. Nicht so mächtig wie die einer mittelalterlichen Burg, aber weit entfernt von heutigen filigranen Stahlglasfassaden. Und doch haben sie etwas gemeinsam, sagt der Leiter der Albrechtsburg, Uwe Michel.
Wir kennen das ja aus heutiger Zeit auch, dass mit Licht ganz viel erreicht wird, dass die Glasfassaden, ob das jetzt an Parlamentsgebäuden, Banken oder Versicherungen ist, man will ja immer damit spielen, dass Transparenz besteht. Und das war natürlich sehr beeindruckend, dass hier viel Licht in den Raum strömt und damit wird ja der Protagonist des Raumes auch immer nochmal erleuchtet und hervorgehoben.
Erst recht im finsteren Mittelalter. Eine Bezeichnung, von der wir wissen, dass sie unzutreffend ist, was das Geistige betrifft. Aber innenräumlich ist das Mittelalter schon dunkel. Bis Arnold von Westfalen kommt und die Architektur in Deutschland neu erfindet.
Wir können ihn also mit Fug und Recht als Genie bezeichnen.
Politisch beginnt die Geschichte der Albrechtsburg 929, als der erste deutsche König, Heinrich I., das Land der slawischen Dalmatier erobert.
Es ging also nicht nur friedlich zu, leider, und es wurde also auch die Religion diesen Heiden, wie man das damals bezeichnet hat, übergeholfen, kann man sagen. Also sie wurden missioniert.
Anne-Simone Ruß ist Landeshistorikerin und Kuratorin für die nächste Landesausstellung Sachsens, die 2029 an jenem Ort stattfinden soll, wo die Landesgeschichte vermeintlich beginnt. Hoch über der Elbe, auf einem bewaldeten Hügel, in der Nähe eines Baches, Misny. Nach seinem Sieg lässt Heinrich dort eine Burg errichten. Die ältesten hölzernen Spuren verweisen auf das Jahr 931. Für das 12. Jahrhundert können Archäologen eine steinerne Burg nachweisen.
Und auf diesem Burgberg wurde dann eben so eine Markgrafenburg errichtet. Nachdem die Mark gegründet war, wurde dort auch ein Bischof eingesetzt. Da gab es dann später einen Dom. Es gab dort einen Burggrafen. Das war also ein sehr großes Herrschaftszentrum. Und weil eben dort die allererste Besiedlung von Deutschen gewesen ist, wird es immer als Wiege Sachsens bezeichnet.
Meißen ist die einzige Burg, die Heinrich gründet. Strategisch clever an einer der höchsten Stellen weit und breit. Den Elbhandel kontrolliert man von hier und kann weit ins Land blicken. Wichtig, denn Meißen ist Grenzland. Eine Mark, wie es damals hieß, Mark Meißen. Seit 1089 herrschen die Wettiner über sie. Erst als Markgrafen, seit 1423 als Kurfürsten. Es ist eine Herrschaft aus dem Sattel, erklärt Uwe Michel.
Herrschaft aus dem Sattel bedeutet, dass die höfische Gesellschaft von Burg zu Burg gezogen ist über das Kalenderjahr, hat verschiedene kirchliche Feiertage dann abgehalten an dem Standort, hat zum Beispiel Recht gesprochen vor Ort und so weiter und so weiter oder ist ganz einfach weitergezogen, wenn der Proviant in der jeweiligen Burg aufgebraucht war.
Meißen ist einer der wichtigsten Herrschaftssitze im Land. Hierher kommen die Fürsten zu Ostern, Pfingsten oder Weihnachten, denn der Bischof sitzt gleich nebenan. Und der Dom mit seinen vielen Reliquien ist die bedeutendste Kirche Sachsens, sagt die Kunsthistorikerin Simona Schellenberger vom Schlösserland Sachsen.
Der Dom war ja ganz, ganz wichtig, auch dann als Grablege für die Wettiner. Und die waren auf dem aufsteigenden Ast mit dem Erwerb der Kurfürstenwürde 1423. Und in diesem Zug muss man auch die Errichtung der Albrechtsburg mit betrachten, dass man ein neues repräsentatives Schloss brauchte.
Die Konkurrenzsituation auf dem Burgberg mit Bischofssitz, Burggrafenburg und markgräflicher Burg dürfte die Entscheidung für einen Neubau befördert haben. Außerdem sind die Wettiner in Wohnungsnöten. Die beiden Brüder Ernst und Albrecht herrschen gemeinsam über Sachsen. Zwei Herrscherfamilien mitsamt Hofstaat und Verwaltung brauchen viel Platz. Mit dem großzügigen Doppelhausbau beauftragen die Brüder Arnold von Westfalen. Erst im Vorjahr wurde er zum Oberlandbaumeister berufen, modern gesprochen zum sächsischen Chefarchitekten. Sonst ist wenig über ihn bekannt, kein Bild überliefert, die Herkunft unsicher, eher Leipzig als Westfalen.
Wir wissen aber, dass er auf jeden Fall in Frankreich, in Österreich und in Böhmen war. Und er hat so die besten Dinge in der Architektur von dort, die im Kleinen dort waren, mitgebracht, hat sie im Großen hier zusammengefasst und weiterentwickelt. Und das macht ihn als Genie aus.
Vielleicht hat er in Frankreich an Schlössern mitgearbeitet, vielleicht in Süddeutschland gewirkt. Nur über Stilvergleiche lassen sich frühere Bauprojekte Arnolds identifizieren. Die Kunigundenkirche in Rochlitz etwa, die Wolfgangskapelle im Maissertal, vielleicht auch die Peterskirche in Görlitz. All das, was er gesehen und ausprobiert hat, bringt er beim Bau der neuen Burg in Meißen zusammen.
Die Ansprüche, die die beiden Brüder Kurfürst Ernst und Herzog Albrecht hatten, die waren so weitgehend, dass dem Arnold von Westfalen eigentlich gar nichts anderes übrig geblieben ist, als hier die Burg zu schleifen und auf die Fundamente aufzubauen.
Kein Umbau, der Zurücksichten auf alte Räume zwingt, sondern ein fast kompletter Neubau. Eine traumhafte Konstellation für einen Architekten, Bauherren mit hohen Ansprüchen an Aussehen und Komfort der neuen Wohnstätte. Dank der jüngsten Zinn- und Silberfunde im Erzgebirge spielt Geld keine Rolle und als Landesbaumeister hat Arnold freie Hand bei der Verpflichtung von Gewerken. Er bricht die alte Burg bis auf die Grundmauer an der Elbseite ab und beginnt einen Bau, der bis heute fasziniert.
Er hat diese Stützmauern, die an den Außenseiten gerade bei Kirchen zu sehen sind. Diese Stützmauern hatte er in das Innere gezogen und hat die Fassade an den Außenseiten angebracht. Dadurch entsteht eben diese repräsentative, glatte Fassade mit diesen riesigen Vorhangbogenfenstern. Das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, diese riesigen Vorhangbogenfenster, die immens Licht in das Gebäude einführen, das beinahe, wenn die Sonne scheint, den Raum beinahe fluten.
Leicht, luftig. Beinahe wie geraffte Stors wirken die steinernen Bögen um die großen Fenster, die nicht Schießscharten gleich tief im Inneren der Mauern sitzen, sondern außen an der Fassade. So kommt viel mehr Licht in die Räume. Und Arnolds statischer Kunstkniff, die lasttragenden Säulen ins Innere zu verlegen, ermöglicht ihm, die Säle fast wie Skulpturen zu gestalten, sagt Simona Schellenberger.
Eigentlich sind ja die Säle im Inneren selbst wie Skulpturen behandelt, also skulptural, ne, so in der Vielgestaltigkeit. Und dann hat er wirklich mit dem Licht gezaubert. Das Licht fällt durch die Fenster ein und wird durch die dahinterliegenden Gewölbe, diese Zellengewölbe, die es ja in vielen verschiedenen Ausführungen gibt, eben damit das Licht transportiert.
Ob Arnold von Westfalen die Zellengewölbe erfunden hat, darüber streiten die Kunsthistoriker. Auf jeden Fall wendet er sie beim Bau der Albrechtsburg zum ersten Mal an. Und das in einer auch später nicht mehr erreichten Perfektion. Statt die Flächen zwischen den lasttragenden Graten glatt auszumauern, sind sie bei Arnold vielfach gebrochen. Wirken, als hätte jemand die steinerne Decke wie ein Papier zusammengefaltet. Kein Segment gleicht dem anderen. Diamant- oder Kristallgewölbe sind gängige Bezeichnungen für diese Decken, weil sie an geschliffene Edelsteine erinnern. Und wie diese können auch Arnold von Westfalens Zellengewölbe das Licht kunstvoll brechen und spiegeln.
Die Flächen reflektieren das einfallende Tageslicht und es wird tatsächlich bis tief in den Saal hineintransportiert. Dadurch haben wir dort so eine Helligkeit und das Licht ist wirklich Luxus in diesen Zeiten gewesen.
Bis zum zweiten Obergeschoss finden sich die Zellengewölbe. Erst im dritten baut Arnold eine Holzbalkendecke ein. Das faszinierende Spiel von Licht und Schatten sieht man natürlich erst im Inneren der Festsäle. Dahin gelangt man über die nächste innovative Architektur Arnolds, den großen Wendelstein. Weit mehr als eine gewöhnliche Wendeltreppe, wie man sie von anderen Burgen und Schlössern kennt, betont Schlossherr Uwe Michel.
Der Wendelstein, der steht ja wie so eine eigenständige Skulptur an dem Schloss. Und es hätte eigentlich des großen Wendelsteins nicht bedurft von Seiten der Funktionalität, weil das Schloss einfach so viel Platz bietet. Man hätte ein Treppenhaus auch im Inneren des Schlosses installieren können. Aber der große Wendelstein aufgrund seiner Finesse in der Architektur mit diesen Stufen, die gegenläufig sind und auch mit seiner Stele im Inneren, ist es einfach nochmal ein Ausdruck von Macht und Reichtum.
Die Stufenkanten lässt Arnold leicht abrunden. Das zwingt die Herrschaften, bei jedem Schritt nachzufedern und führt zu einer aufrechten, fürstlichen Haltung. Repräsentation auf Schritt und Tritt. Nur sieht es niemand.
Die Albrechtsburg ist tatsächlich eine Investruine.
Ernst und Albrecht haben sich zerstritten. Nicht über den Schlossbau, sondern über Thüringen. Die Landgrafschaft ist nach dem Tode ihres Onkels an sie gefallen. Der Machtzuwachs führt zu Streitigkeiten. Und 1485 teilen sie das Land. Albrecht bekommt den sächsischen Teil mit Leipzig, Dresden und Meißen. Ernst die thüringischen Landen mit Weimar und Coburg. Die Burg über Meißen gehört damit Albrecht. Aber der ist in Reichsdiensten für den Kaiser ständig unterwegs und sein Nachfolger Georg der Bärtige baut in Dresden eine neue Residenz. Die Albrechtsburg thront ungenutzt und schön über Meißen.
Zwischendurch kamen mal die Leipziger Studenten im Schmalkaldischen Krieg, aber sie war dann ungenutzt. Und das ist auch ein Grund, weshalb sich August der Starke für diesen Standort, für die Porzellanmanufaktur entschieden hat.
Bevor wir zum starken August kommen, müssen wir seines Großvaters gedenken, Johann Georg II. Eigentlich ein eher unwichtiger, doch familiengeschichtsinteressierter Herrscher, der dem Schloss in Meißen in Erinnerung an seinen Vorfahren den Namen Albrechtsburg gibt. Architektonisch nicht korrekt, weil es ein Schloss ist, aber der Name bleibt. Und auch sein Enkel August der Starke nutzt ihn, als es darum geht, einen ausbruchssicheren Ort für den Porzellanmacher Böttger zu finden. Die Porzellanmanufaktur macht August reich, ruiniert aber das Schloss.
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war nahezu jeder Raum in der Albrechtsburg durch die Manufaktur belegt. In Spitzenzeiten waren hier 760 Manufakturisten beschäftigt. Hier ist eine Dampfmaschine 1850 in das Haus installiert worden, was durch die Erschütterung nochmal das Schloss zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen hat. Es wurden Wellen durch die Wände getrieben. Die Wellen haben dann Mahl- und Pochwerke angetrieben. Es wurden Zwischenwände, Zwischenböden eingesetzt hier im Schloss. Und das hat natürlich die Albrechtsburg in unwahrscheinliche Mitleidenschaft gezogen.
Im großen Bankettsaal bricht die Decke nach einem Brand ein. Dach und Fassade bekommen Risse. Prunk und Pracht des ersten deutschen Schlossbaus sind nur noch zu erahnen. Doch Rettung kommt. Goethe und König Johann. Ersterer schreibt einen schwärmerischen Essay über das Straßburger Münster und holt damit die Gotik aus der architektonischen Schmuddelecke. Bis dahin gilt sie als ästhetisch minderwertig. Ein Baustil von Barbaren. Jetzt entdeckt man ihre Schönheit wieder, feiert im nationalen Überschwang die Gotik gar als deutschen, als vaterländischen Baustil. Altertumsvereine werden gegründet. In Sachsen unter der Schirmherrschaft des kunstsinnigen Dante-Übersetzers und Königs Johann, erzählt Landeshistorikerin Anne-Simone Ruß.
Und da war eben auch einer von denen dann mal auf die Albrechtsburg gegangen und hat sich das angeschaut und eben diesen desolaten Zustand des Schlosses beklagt und sehr anschaulich beschrieben, wie schlecht tatsächlich die Außenfassade, die Wendesteine, die Treppen, das Innere, alles aussieht. Und dadurch, dass man dann erreicht hat, dass die Porzellanmanufaktur auszieht, stand eben die Albrechtsburg ja als Museum oder als Nationaldenkmal eben für eine neue Nutzung zur Verfügung.
Und wieder schreibt die Albrechtsburg Geschichte. Ihre Sanierung unterscheidet sich nicht vom heutigen Vorgehen der Denkmalschützer, sagt Simona Schellenberger.
Wie in der Denkmalpflege hat man Untersuchungen gestartet, was war denn früher drin in den Räumen? Wie könnten die denn ausgesehen haben? Welche Nutzungen können wir uns hier vorstellen? Man hat Quellenstudien betrieben und so weiter. Und dann war klar, ja, es gibt die großen Säle, es gibt diese herausragende Appartementstruktur aus dem späten 15. Jahrhundert mit Stube, Kammer, Apport. Es war ja auch hygienisch in Novum, damals im 15. Jahrhundert bereits. Und das alles hat man erkannt und gesehen und gewertschätzt. Und hat dann überlegt, wir machen das wieder so, wie es mal war, in Anführungszeichen.
Die Einbauten der Manufaktur werden entfernt, die eingestürzte Gewölbedecke wiederhergestellt, die kaputten Vorhangbögen und Kehlungen der Fenster repariert, Türen, Fußböden und Holzdecke erneuert. Anderes kommt hinzu. Der Wendelstein bekommt statt des schlichten vierten Geschosses ein neues, prächtigeres und eine neue Bekrönung. Eines gelingt nicht: die Albrechtsburg mit Möbeln und Wandteppichen so auszustaffieren wie zu Lebzeiten des Namenspatrons.
Als klar war, man kann das nicht ausstatten, so wie man sich das vorstellte, lag es natürlich nahe, nach einer künstlerischen Ausstattung zu suchen, weil der Raum für das Volk geöffnet werden sollte. Also es sollte gezeigt werden, hier, das ist ein Teil unserer Geschichte, unserer Herrschaftsgeschichte, das hat was mit Sachsen zu tun.
Ein knappes Dutzend Maler schaffen 20 Wandgemälde zur sächsischen Geschichte. Viele Episoden aus dem Leben Albrechts kommen auf die Wände, aber auch König Heinrich, der mit durchgedrücktem Rücken hoch aufgerichtet seine Lanze in den Burgberg rammt und einen Gefolgsmann mit der Markgrafschaft belehnt.
Völlig absurd, also vollkommen geschichtsfern, ne? Also es ist ja bar jeder Realität, dass jemand, der dort Gelände besetzt, in einer Friedenstunika auf dem Hügel steht.
Doch nicht alle Gemälde sind so geschichtsklitternd. Vor allem Julius Scholz entzieht sich in seinen 8 Bildern einer plumpen Heroisierung sächsischer Geschichte. Bei ihm rückt Albrecht auch schon mal kaum sichtbar in den Hintergrund. Es sind Bilder, die zu einer Entdeckungsreise einladen.
Es ist so, als würden wir durch ein Bilderbuch gehen. Die Ästhetik ist die eines Bilderbuches. Es ist sehr bunt, es ist sehr farbig, es ist vielgestaltig, es ist interessant. Manche Bilder wirken wie Wimmelbilder und sind perspektivisch spannend.
Die vielfach gebrochenen Gewölbe der Burg bieten kaum große viereckige Flächen. Die Maler beziehen die Gewölbestrukturen mit in die Bilder ein.
Dann entstand dieses interessante Bildformat, was bis heute auch das Erscheinungsbild der Räume ja nachhaltig prägt. Sie sind eben nicht mehr hauptsächlich in ihrer ursprünglichen architektonischen Fassung erlebbar, sondern die wird gewissermaßen ja ein bisschen entkräftet dadurch, dass die Gemälde bis oben hineingehen. Also das ist eigentlich eher, wie man es vom Film gewöhnt ist, also von den Sehgewohnheiten des Filmes, dass man keine Grenze gesetzt bekommt durch einen Rahmen, sondern in das Geschehen quasi hineingeht. Dadurch ist nochmal eine ganz andere Vergegenwärtigung der Geschichten ermöglicht worden durch dieses Format.
Und so bekommt die Albrechtsburg als Museum und Erinnerungsstätte ihre ursprüngliche Aufgabe wieder: vom Reichtum, der Macht und dem Einfluss der Wettiner zu künden. Und heute der Sachsen. Schließlich wurde der Freistaat Sachsen 1990 auf dem Burgberg zu Meißen in der großen Burgstube wieder gegründet.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Zauberei mit Licht. Die Meißner Albrechtsburg revolutioniert den Schlossbau in Deutschland. Charlie, also wirklich, man muss ja sagen, es wurde Licht.
Ja.
Oder? Mit der Eröffnung von diesem Schloss.
In Mitteldeutschland muss man ja Goethe immer in jedem Podcast unterbringen. Das ist dir jetzt wieder hervorragend gelungen.
Dankeschön.
Er war ja auch ein bisschen beteiligt mit seinem Aufsatz über Straßburger Münster an der Wiederentdeckung der Gotik. Also durchaus berechtigt.
Also ich hatte das eigentlich vergessen, dass ja diese Gotik so teilweise in Verruf geraten ist und erst so wiederbelebt werden musste. Weil wenn wir uns heute auch so Leipzig angucken mit dem neuen Rathaus, so, also oder überall wird es ja gerne, wurde ja die Gotik dann wieder gerne so rausgeholt aus der Kiste. Es ist wirklich spannend, also wie präsent sie eigentlich für uns heutzutage ist und dass es dann doch mal dieses Kapitel gab, wo sie nicht so gerne gesehen wurde.
Heute wird ja die Gotik total gefeiert. Wir hatten ja auch schon die Podcast-Folge über den Naumburger Dom. Und ähnlich, der Naumburger Meister war ja auch in Meißen dann aktiv oder Leute aus seiner Werkstatt. Heute gilt es als eine fantastische Architektur. Aber lange Zeit galt die wirklich als barbarisch, mittelalterlich, deutsch, obwohl sie ja eigentlich französisch ist. Aber die war eben einfach nicht anerkannt. Und ja, da hat Goethe auch seinen Anteil an der Wiederentdeckung und der Rehabilitierung der Gotik geleistet. Er war wohl selbst auch einmal in Meißen, aber war da von der Albrechtsburg nicht so begeistert.
Ah ja, okay, hat ihn dann
aber
doch
das
nicht.
Aber das war ja auch die Zeit Porzellanmanufaktur, also
das
wo
stimmt.
Sie ja ziemlich runtergekommen war.
Das ist wirklich eigentlich auch so ein sehr trauriges Kapitel gewesen, wie man dann so einen besonderen Bau, der eigentlich so wichtig ist,
respektlos, muss man ja wirklich sagen, nur für die Funktionalitäten nutzt und da quasi diese Wellen da reinschlägt, um den Platz zu machen. Ja. Das fand ich, war eigentlich sehr traurig für etwas, wo ja das Porzellan so etwas Schönes ist. Und dafür dann aber so einen Ort quasi ja zu nutzen, also so respektlos zu nutzen, das war wirklich ein bisschen traurig. Aber war natürlich auch eine andere Zeit.
Es war eine andere Zeit. Es war auch pragmatisch. August brauchte schnell einen großen Raum, viel Platz. Die Gebäude erst zu errichten, hätte Zeit gekostet. Die Albrechtsburg war da. Sie war gut abschirmbar. Das war ja ganz wichtig, dass das Geheimnis nicht irgendwie rauskommt. Und ansonsten muss man sagen, auch zur Ehrenrettung August des Starken, er hat darauf bestanden, dass alle Veränderungen so gemacht werden, dass sie wieder rückgängig gemacht werden können.
Ach so.
Also er hat schon gewusst, dass er da einen besonderen Schatz hat mit der Albrechtsburg. Und zum Beispiel Fensterbänke, die sind abgeschlagen worden, weil das praktisch war. Und hat August gesagt, nee. Und die wurden noch zu seinen Lebzeiten wieder errichtet und sind auch heute noch da. Also er hatte schon ein Bewusstsein, dass das ein Kleinod war, ein architektonisches.
Lass uns da vielleicht auch nochmal so ein bisschen reinzoomen. Wenn Sie zuhören, auch vielleicht nochmal im Internet gucken wollen oder falls Sie die Bilder nicht quasi vor Augen haben. Es ist wirklich so eine besondere Architektur. Wenn ich mir auch noch vorstelle, dass an sich man das überhaupt nicht gewohnt war damals, natürliches Licht, Tageslicht in so einem Ort zu haben. Und dann hat man plötzlich diese Kristallgewölbe oder Diamantgewölbe, wie man sie nennen möchte, ja, wo plötzlich so viel Licht reinkommt, auch der ganze Raum ganz anders wirkt. Das wirkt so reichhaltig. Es erinnert mich wirklich auch an, ja, so gefühlt, manchmal im Märchen gibt es ja dann diese Silberbergwerke oder so, wo dann so wie so ein unterirdischer Palast ist. Und irgendwie genau so wirkt das Innere von der Albrechtsburg auch teilweise auf mich. Das ist wirklich was ganz Tolles, was ihm da eingefallen ist, auch statisch. Und auch wie er mit dem Licht gespielt hat. Dem Arnold von Westphalen.
Ja, also was mich nochmal fasziniert, sind wirklich diese Vielfältigkeit, fast wirklich wie so ein Schliff beim Edelstein. Diese vielen kleinen Facetten, wie er das gemacht hat. Der hat ja keinen Computer, um das zu simulieren. Ne? Man muss, also der Mann muss ein räumliches und optisches Vorstellungsvermögen gehabt haben. Das ist mir unbegreiflich, ist unfasslich.
Und doch weiß man das, nicht so viel über ihn.
Ja, nee, weiß man nicht. Ist natürlich im Mittelalter oft. Also wir sprechen ja auch bloß vom Naumburger Meister. Gut, das war nochmal ein bisschen eher. Aber bei vielen Leuten sind ja kaum Daten überliefert. Es gibt immer mal, da ist mal von dem Meister Arndt aus Magdeburg die Rede in Quellen, wo man vermutet, das könnte vielleicht der Arnold sein, Arnold von Westphalen. Aber ansonsten, ja, die Kunsthistoriker sind auf Stilvergleiche angewiesen, um zu gucken, wo hat er was hergenommen, wo könnte er gewesen sein. Und da kommt man dazu, dass man sagt, okay, der war in Süddeutschland, vielleicht in Wien. Er war in Frankreich, da begann ja der Schlossbau, hat dort Anregungen mitgenommen und ist dann irgendwann nach Dresden gekommen oder in die Markgrafschaft Meißen gekommen, ist dort sozusagen zum Chefarchitekten. Da muss er ja auch schon eine Weile gearbeitet haben. Das wirst du ja nicht aus dem Nichts. Aber so wie die Quellen, die Zufälle der Quellen sind, also man weiß eigentlich nichts, außer dass es einen Vertrag gibt, da ist geregelt, wie viel Hafer sein Pferd kriegt. Also er hat ein Dienstpferd gehabt.
Ein Dienstpferd, natürlich.
Und dass er ein Gewand, glaube ich, im Jahr kriegt. Und das sind die ganzen Quellen.
Wahnsinn.
So. Und viel mehr weiß man dann eigentlich nicht. Und der Rest ist, dass man guckt und sagt, wo gibt es denn Bauten, die ähnlich aussehen und die vielleicht ein bisschen älter sind, ein paar Jahrzehnte, als die Albrechtsburg. Wo könnte er denn schon mitgewirkt haben? Und das ist eben die Kunigundenkirche in Rochlitz oder diskutiert wird auch, ob er wirklich in Görlitz war, ob er dort mitgearbeitet hat. Also da ist auch noch vieles im Fluss und wenn nicht gerade mal ein Wunder geschieht und man noch irgendwo in irgendeiner Kirche ein Konvolut von Akten findet, wo man noch was findet mit seiner Biografie, dann würden wir wohl weiterhin nur rätseln können.
Die Frage ist ja auch vor allen Dingen berechtigt, weil er muss ja in einer gewissen Weise das Know-how auch mitgebracht haben im Sinne von, er muss ja eigentlich irgendwie in Frankreich vorher gewesen sein und vielleicht ja auch für den Bau noch Leute mitgebracht haben, die auch schon solche Erfahrungen hatten. Oder weil ansonsten wäre das ja alles, hätte das ja alles im Einzelnen erklären müssen. Also das ist ja das Erstaunliche dabei. Wir haben das ja öfter mal, war das nicht auch in unserer Folge von dem in Magdeburg mit dem freistehenden Reiterdenkmal? Ich meine, dass man sagt, man muss ja auch so ein Know-how mitbringen, was ja auch manchmal beim Bau ist, dass man sagt, man hat aus Italien Leute mitgebracht. Und dann, weil das eine ist ja, das anzuleiten, aber man muss ja auch wirklich das Handwerk auch vor Ort quasi haben, die das auch umsetzen können.
Ja, aber darüber weiß man nichts.
Spannend.
Was mir die Simona Schellenberger erzählt hat, der hat so eine Art Lehrgerüst gebaut für jedes. Also unten auf dem Boden wurde jedes einzelne Zellengewölbe wurde unten auf dem Boden aufgezeichnet, dann wurde ein Gerüst gemacht und darauf wurden dann die Ziegel gelegt.
Wow.
Hoch. Und das wurde bei jedem Einzelnen gemacht. So. Aber auch das musste er zumindest, und vermutlich nicht er alleine, sondern es gab Leute, die seine rechten Hände waren, die mussten das gemacht haben. Mhm. Ja. Aber ja. Die Quellen sind halt dürftig.
Mhm. Anderes Detail, was ich auch so genial finde, ist, wie er mitgedacht hat, wie der Ort, also das Schloss, eigentlich diese Herrschaftlichkeit und diese Machtposition von den zum Beispiel Brüdern Ernst und Albrecht damals, ja, ne?
Ja.
Wie die wirken. Also, dass die Stufenkanten so gemacht sind, dass man ganz anders auftritt. Und das sind Details, finde ich, das ist wirklich wahnsinnig.
Das hat mich auch begeistert. Ich habe es versucht, aber es ist mir nicht, ich glaube, gut, dass wir kein Video hier haben. Ich glaube, ein elegantes Schreiten war das da nicht, wie man das so repräsentativ macht.
Das hast du nicht geschafft.
Nee.
Das ist dir nicht in die Wiege gelegt worden.
Ist mir nicht in die Wiege gelegt und ich würde mich jetzt mal auf August den Starken wieder besinnen. Die Kanten sind damals abgebrochen worden, weil die waren ein bisschen halbrund, dass die dann federn mussten dort. Ne? Und während der Zeit der Porzellanmanufaktur wurde ja das Porzellan hoch und runter über den Wendelstein. Und da war es August natürlich wichtiger, dass die möglichst nicht rutschen. Und ob die da elegant hochlaufen, das war ihm auch egal. Sie durften nicht auf einer Kante nicht wegrutschen mit ihren Holzpantoffeln. Ne?
Man stellt sich das so ein bisschen vor wie im Comic.
Ja. Und da sind also diese Stufen glatt gemacht worden.
Okay, das ist dann wahrscheinlich was man dann nicht wieder zurückmachen konnte.
Doch, alles klar. Doch, es wäre auch wieder original hergestellt, aber Wahnsinn. Mir ist es nicht gelungen.
Das ist okay. Da muss man vielleicht auch einfach das ein bisschen mehr vom Elternhaus mitbekommen.
Ja, ja. Gut, aber man kann ja üben. Man kann ja mal hinfahren und den ganzen Tag üben, dort elegant hochzuschreiten.
Sehr genau, das ist unsere Empfehlung. Das eine ist die Burg, aber da war ja nicht nur die Burg. Wir haben ja auch eigentlich auch noch den Dom.
Und die Burggrafenburg. Das ist da, wo jetzt der Burgkeller eine Gaststätte ist, also an dem Ort. Von heute aus gesehen fast außerhalb des eigentlichen Burghofs. Aber waren ja drei Gewalten drauf, das darf man nicht vergessen.
Mhm.
Die sich sicherlich auch gegenseitig gepusht haben. Also wenn deine Frage, warum jetzt so ein Schloss? Es war eben der Dom da und auch der repräsentative Bischofssitz. Es war der Burggraf mit seinem Schloss dort und als Markgrafen, als oberste weltliche Gewalt, wollten natürlich Ernst und Albrecht da nicht zurückstehen, ne? Und haben dann richtig geklotzt.
Richtig geklotzt.
Ja, und haben auch ganz clever gemacht. Also es gab natürlich Reibereien, kann sich jeder vorstellen. Drei Gewalten da drauf. Und gerade der Bischof als geistliche Gewalt hatte natürlich auch was zu sagen und hatte auch Geld gehabt. Und die Wettiner haben aber eine ganz clevere Strategie gefahren. Schon Friedrich der Streitbare, also der als erster die Kurfürstenwürde bekommen hat, der hat vor dem Westtor hat er einfach seine Grablege, sein Grabmal gemacht.
Mhm.
Also eine Kapelle, da ist sein Grab drin.
Mhm.
Also praktisch vor dem Haupteingang, wer in den Dom wollte, musste jetzt
an ihm vorbei.
An ihm vorbei. Also der Eingang ist ein bisschen anders gelegt worden, aber ganz demonstrativ haben die Wettiner sich vor den Dom gesetzt mit ihrer Grablege.
Mhm. So, buchstäblich.
Ja, und die Albrechtsburg, wie die dann gebaut wurde, da schließt ja der Dom an. Der Dom macht aus diesem ganzen Anlage praktisch eine Dreiflügelanlage und wirkt damit wie bei anderen Bauten wie eine Schlosskirche. Also ich will nicht sagen Herabwürdigung, aber er ist sozusagen integriert. Und es gab auch da viel Knatsch damals und es hat auch dazu geführt, dass der Bischof dann mal zwischenzeitlich Meißen verlassen hat und woanders hingegangen ist, weil ihm das zu viel wurde mit den Wettinern und dem ganzen Knatsch.
Wow, also ein richtiges Zentrum der Macht,
ja.
Das damals war. Und dann doch eine Zeit lang ist es dann doch in einer gewissen Weise verwaist und ist man dann weggegangen davon, was ja eigentlich schade ist. Ja?
Ja, klar. Also wie gesagt, hatte ich schon im Feature mitgesprochen, Albrecht war eigentlich permanent unterwegs für den Kaiser. Die haben zwar 1471 beide Brüder begonnen, da zu bauen, aber dann war er in Kriegen gegen die Ungarn, in Kriegen gegen Burgund. Er war in den Niederlanden für den Kaiser unterwegs. Also der war eigentlich ständig auf Feldzügen und hatte überhaupt keine Zeit, sich um den Bau zu kümmern. Und ist ja dann auch 1500 gestorben. Seine Frau, seine Witwe, die Sidonia, die hat dann dort noch gelebt. Aber sein Sohn, der hat dann schon angefangen, in Dresden eine neue Residenz zu bauen, weil da hatte man noch mehr Platz, um repräsentativ zu bauen. Und dann waren auch andere Anforderungen. Also da konnte man einen Turnierplatz daneben bauen und da konnte man Marsstelle bauen und so. Auf dem Burgberg ist ja oben Meißen, du kennst es ja, dieses Areal. Da ist natürlich nicht viel Platz ringsrum. Ne?
Mhm.
Und das konnte man in Dresden viel großzügiger bauen. Und ja, so ist dann Dresden eben die Residenz geworden und die Albrechtsburg stand leer. Und der andere Bruder Ernst ist ja nach der Teilung war der dann ja mehr in Weimar. Coburg hat ja dann ja seine Residenzen ausgebaut.
Mhm, genau. Und ich wollte noch sagen, was mich auch interessiert hat und was schade ist, weil heutzutage ist das natürlich so ein Memorial, so ein Erinnerungsort, aber leider halt nicht mit den, sag ich mal, ja, den originalen Innenausstattungen oder wenigstens einen Teil davon, ne? Sondern man hat das viel, viel später reingebaut, also ja, reingepackt, diese Bilder, die du beschrieben hast. Das irgendwie finde ich ja schon ein bisschen schade, weil jetzt, gut, kann man mich dafür auch verurteilen, aber ich finde, das klingt so kitschig.
Ja, für mich war es ein bisschen überraschend bei den Interviews. Die Denkmalpfleger heute haben ihren Frieden damit gemacht.
Ach so.
Sie haben großen Respekt vor dem, was im 19. Jahrhundert gemacht wurde. Mhm. Wie da rangegangen wurde und was man für Pläne hatte, um diese Burg, die ja ziemlich zerfallen war, nach 200 Jahren Manufaktur, um die zu retten. Und auch die Idee, daraus so einen Memorialort zu machen, so ungewöhnlich ist es gar nicht. Bayern, die Bavaria, ist Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut, um Nationalstolz auf Bayern zu erzeugen. In Thüringen ist auch Ende des 19. Jahrhunderts, Moritz von Schwind hat die Wartburg ausgemalt.
Also stimmt, das, ja, stimmt.
Und
ja,
es war ja ohnehin, also diese ganzen Denkmäler, ob Bismarck und die Teutoburger Wald, Kiffhäuser, ja, das ist ja alles so in der gleichen Zeit entstanden, wo man sich einfach der Geschichte vergewissern wollte. Und die Sachsen haben gesagt, wir gucken auf die sächsische Geschichte und zeigen mal, was wir alles hier gemacht haben. Und lassen die ganze Sache dann im 929 mit der Landnahme der Eroberung des slawischen Landes durch Heinrich den I. beginnen, der da eben die Lanze auf den Burgberg stößt und irgendeinen vor ihm knienden Herrn mit der Markgrafschaft Meißen belohnt. Das Bild, das ist ja auch, wenn man diesen Wendelstein hochgeht und die große Burgstube betritt, dann guckt man ja als erstes auf dieses Bild. Also das ist ja auch ein Programm. Man guckt direkt, wenn man den Saal betritt, sieht man das als erstes Bild. Mhm. Und dann erst, die anderen sind dann mehr an der Seite. Mhm. Ja, es ist einfach so gewesen und es gibt keinen Grund, die haben heute auch ihren eigenen kulturhistorischen Wert.
Mhm. Ja, eigentlich ist es dann auch in einer gewissen Weise auch schon wieder Teil der Geschichte geworden, nicht wahr? Und sagt halt eine Menge aus über diese Zeit, an der man halt ja, sich nochmal nationale Identitäten oder ja auch regionale Identitäten anders erinnert hat. Das stimmt natürlich, ja.
Ja, ja. Und Simona Schellenberger, die hatte mich noch auf einen Punkt darauf aufmerksam gemacht, sieht man als Laie gar nicht, wenn man einfach so durchläuft. Mhm. In ganz viele Ornamente sind so in den Decken eingemalt. Und die sind heilfroh, die Kunsthistoriker, dass es diese Ornamente gibt.
Ach.
Weil derjenige, der es gemacht hat, der ist durch Sachsen gereist und hat geguckt, wo wird eine Kapelle abgerissen? Wo wird vielleicht eine Kirche umgebaut? Und hat dann dort die Ornamente, die dort waren, aufgenommen und hat diese Ornamente dann in der Albrechtsburg an die Decken gemalt. Also das ist ein Fundus an Ornamenten,
Die
wären sonst verschwunden. Von denen wüsste man heute nichts mehr.
Also das ist ja wirklich nochmal ein Detail, wenn Sie da zu Besuch gehen, genau, wenn man sich das nochmal anguckt, dass man da eigentlich nochmal so ein Stück, ja, so ein Ort hat, der ja verschwundene Ornamente, das nochmal erhält, ja.
Ja, es ist praktisch ein Museum im Museum mit diesen Ornamenten, ne?
Oh, wow.
Und sie meinte auch, das ist noch gar nicht richtig erschlossen, dieser Schatz. Sie könnte sich gut vorstellen, dass man da Geschenkpapier oder Tapeten macht, weil das sind so kunstvolle Ornamente. Also wenn jetzt hier irgendwie ein Geschenkpapierhersteller hört und Ideen braucht, auf nach Meißen in die Albrechtsburg.
Ja, oder der nächste Kunstunterricht, die nächste Klasse kann da auch hin und sich mal inspirieren lassen von den Ornamenten.
Tja. Auch das, und es lohnt sich historisch sowieso, das anzugucken und sich auch mit dem Geschichtsbild, was dort vermittelt wird, natürlich auseinanderzusetzen. Das ist auch schon sehr interessant, weil Frauen werden sie dort nicht sehen.
Ah ja.
Also es gibt Frauen, das hat mich auch ein bisschen überrascht, auf einem Bild, was einen Angriff der Polen zeigt, die versucht haben, nach 1050, glaube ich, war es, den Burgberg in Meißen wieder zu erobern. Und da gibt es die Legende nach, dass die Frauen die Angreifer mit Bier überschüttet haben. Und das ist auch dargestellt. Also kämpfende Frauen, da sind Frauen mal dabei.
Aha.
Aber die Herrscherinnen oder Ähnliches, die gibt es in der sogenannten Frauenstube sind die. Aber die sind nicht vom richtigen Maler, jetzt mal in richtigen Anführungsstrichen gesetzt, gemacht worden, sondern von Dekorationsmalern.
Ach Gott.
Und da hat man sich auch keine Mühe gegeben, irgendwie mal zu gucken, gibt es denn Porträts von den Frauen, dass man die authentisch gestaltet, sondern das hat man sich so ausgedacht.
Ja, das sagt eine Menge. Das sagt eine Menge aus. Das lassen wir mal vielleicht so stehen, das sagt eine Menge aus über dieses Geschichtsbild und auch Gesellschaftsbild.
Ich hatte ja gesagt, auseinandersetzen damit. Ne?
Sehr gut. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Und ja, wenn Sie Ideen haben oder Anregungen, dann können Sie uns auch schreiben
an weltgeschichte@mdr.de.
Und in 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.